Nachgefragt, herzlich willkommen, Siglinde Mörtel. Geboren in Kahla, bis 2017 in Hummelsheim gelebt, besuchte in Hummelsheim und Kahla auch die Schule. Abitur Hermsdorf, Berufsausbildung Finanzkaufmann, Fachschule für Finanzwesen Gotha, tätig in Gastronomie, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, Industrie, Redakteurin Betriebszeitung, Porzellanwerk Kahla, Journalistik Leipzig, Studium. Ich könnte jetzt weitermachen, würde aber jetzt eigentlich schon unterbrechen wollen. Heimat ist?
Wo ich mich mit Leuten gut verstehe und wo ich was drüber erzählen kann.
Mundart ist für Sie?
Ein Stück Identität.
Sie haben in Mundart Texte verfasst, trat schon Frier und Itze. Das habe ich bestimmt jetzt nicht ganz richtig ausgesprochen. Und ich habe da ein Wort wiedergefunden. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich das auch benutzt habe, aber mehr als Schimpfwort. Wenster.
Wenster. Wenster. Manche Sachen auch Bugerte oder, naja, es gab auch noch andere Begriffe. Aber Wenster, das war eigentlich also für uns kein Schimpfwort. Rotznasen waren Schimpfwort.
Es ist ja, also Mundart zu sprechen, gibt es ja sicher nicht mehr ganz so viele Menschen. Oder was ist Ihre Erfahrung?
Also ich habe das Gefühl, dass es eigentlich wieder im Kommen ist, weil alles, was fast ausgestorben ist, das ist ja nicht nur bei der Mundart so, es ist ja auch in der Mode oder in der Architektur so. Also alles, was nur noch in Fragmenten vorhanden ist, wird plötzlich wieder geschätzt. Und es gibt auch andere Regionen, wo das schon weitaus mehr verbreitet ist, dieses wiederzubeleben. Und in Thüringen möchte ich damit meinen Beitrag leisten, dass das in Ostthüringen, Mittelthüringen auch wieder ein bisschen mehr in Fokus rückt.
Aber nicht nur die Mundart. Also Sie erzählen auch, dürfte auch für jüngere Menschen interessant sein, sehr viele Dinge von früher.
Ja, die bisher vorhandenen Mundartgeschichten, das sind ja alles Dinge, ich sag mal, von vorn erschten Grieche. Ne? Und ich habe mir dann überlegt, wir haben ja auch schon ganz schön viel von früher zu erzählen. Das war eben dann nicht vor den Grieche, sondern vor der Wenne. Und ich denke mal, das sollte man auch weitergeben, vielleicht ein bisschen auf eine humoristische Art, dass das ein bisschen was aus der Zeit übrig bleibt, was so im Kleinen stattgefunden hat.
Sie haben als freiberufliche Journalistin gearbeitet. Inwieweit kommt Ihnen das heute bei Recherchetätigkeiten zugute?
Dass ich eigentlich in der Region auch viele Dinge kenne, auch teilweise Leute kenne. Und dass damit unter Zusammenhänge, die ich irgendwann mal festgestellt habe, dass ich die heute für bestimmte Sachen nutzen kann. Zum Beispiel habe ich als ich die Betriebszeitung im Porzellanwerk gemacht habe, da habe ich eben gehört, worüber die Leute dort gesprochen haben. Und nicht nur die in der Verwaltung, sondern eigentlich auch die, oder vor allem die Leute, wo man sagt, das ist die kleinen Leute. Ne? Oder auch auf dem Dorf oder so. Und das kommt mir schon zugute, ja.
Wie lange arbeiten Sie an einem Buch?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Aber an diesem, das war erstmal nur eine Idee. Von der ersten Idee bis zum Erscheinen waren es 2,5 Jahre.
Für die Hörer, wir reden gerade über Tratsch von Frier und Itze. Wie muss Ihr Arbeitsplatz aussehen?
Muss ich darauf antworten?
Wann fühlen Sie sich am wohlsten am Arbeitsplatz?
Wenn mindestens 3 leere Kaffeetassen draufstehen.
Wenn Sie in so einer Phase sind und schreiben, was darf Sie ablenken? Oder wer?
Es kommen nicht so sehr viele in Frage. Mein Sohn, der ist schon erwachsen, der wohnt noch bei mir und der sieht dann schon, ach, darf ich stören oder darf ich nicht stören? Und manchmal, wenn ich nicht weiterkomme, dann lasse ich mich auch schon ganz gerne mal stören.
Wer liest Ihr Manuskript nach Ihnen zuerst?
Das sind entweder, also diese Mundartmanuskripte, die liest zum Beispiel eine Freundin von mir, die auch rein zufällig erst in Hummelsheim wohnt und jetzt auch nach Jena gezogen ist. Und die liest das auch laut. Und mit der rede ich auch drüber. Aber es gibt noch mehrere Freunde, Bekannte, auch teilweise Kollegen, die meine Texte nochmal lesen, wo wir uns dann auch drüber austauschen. Aber die Mundarttexte muss ich dann doch am meisten vorlesen.
Welches Ihrer Werke ist für Sie persönlich das Liebste?
Das neue Buch.
Immer das neue?
Der Tratsch, den liebe ich. Den liebe ich, weil da auch die Lesungen so wirklich so einen Spaß machen. Das ist, und da kommt man auch wirklich mit Leuten ins Gespräch.
Es ist Ihnen ja auch ein Anliegen, dass diese Mundart weitergegeben wird und verständlich bleibt. Das heißt natürlich, man muss mit jungen Menschen ins Gespräch kommen und vielleicht auch Lesungen machen oder Werkstätten. Haben Sie da schon Erfahrung?
Ich habe Pläne. Das Buch ist ja gegen Jahresende 2019 erschienen und es war vorgesehen, dass auch in Schulen bestimmte Projekte gemacht werden. Ich war da schon mit Fachberatern im Gespräch und die Sparkasse Jena Saale-Holzland, die Sparkassenstiftung, die haben auch Bücher geordert, die an die Schulen kostenlos verteilt werden sollen. Und die Projekte, die sind ja nun aus aktuellem Anlass erstmal alle verschoben. Ich hoffe, dass sie nur verschoben sind. Und Unterstützung oder großes Interesse hat auch schon das Tilm zugesagt. Also da hat man auch gesehen, dass das doch eigentlich eine Geschichte ist, die auch im Unterricht oder im schulischen Bereich mit gefördert werden sollte. Und das ist so ein Ziel, also würde ich schon ganz gern machen.
Wie stellen Sie sich eine ideale Lesung vor? Oder hatten Sie die schon?
Also ich muss sagen, diese Lesungen, die sind eigentlich meistens ideal. teilweise habe ich es auch schon mit Musikern gemacht. Da kommt dann mal Arbeitslos und Spaß dabei oder ein Lied von Thieringer Klesen. Da verteilen wir dann auch die Texte und dann singen die Leute mit. Ne? Also das sind wirklich meine Lieblingslesungen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man vorher sich über die Örtlichkeit ein bisschen informiert, wenn ich zum Beispiel über eine Lesung in einem Museum mache, wo auch eine alte Schule drin ist, na, dann gehe ich natürlich auch auf die alte Schule ein und frage die Leute, ob sie denn auch diese alte Schulbänke noch kennen oder wenn ich zum Beispiel mich drüber auslasse, dass die Post immer die Briefe oder die Pakete manchmal versaubeutelt, dann bin ich schon vorher informiert, ob es in dem Dorf überhaupt noch eine Post oder sowas Ähnliches gibt. Und da kommt man dann auch mit den Leuten ganz schnell ins Gespräch. Muss dann aber auch aufpassen, dass man wieder ein bisschen Ruhe kriegt, weil jeder hat danach irgendwas mitzuteilen aus seiner Vergangenheit.
Sie haben jetzt gerade angesprochen, wenn ich auf ein Dorf lese, dann gucke ich in Briefkassen. Ich denke mal, Sie werden nicht nur auf Dörfern lesen, sondern auch in Städten. Gibt es einen Unterschied zwischen städtischen Besuchern Ihrer Veranstaltungen und den dörflichen Veranstaltungen?
Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt in der Stadt gehört werde. Ne? Aber was mich zum Beispiel sehr erstaunt hat, dass Städter, die kommen dann immer und sagen, ach, so hat meine Oma gesprochen. Denn es sind viele, viele haben eigentlich ländliche Wurzeln oder waren früher in Ferien auf dem Dorf. Und das ist für die wie so ein Aha-Effekt. Also ich muss sagen, ich komme entgegen meiner ersten Bedenken auch mit Städtern gut klar.
Sie sind seit 1996 freiberuflich. Was hat Sie veranlasst, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich arbeite jetzt als Autorin und ich will selber publizieren? Wobei man natürlich auch erwähnen muss, Sie haben dann auch einen Verlag gegründet.
Ja, also ich habe, das waren eigentlich persönliche Gründe. Ich wollte nicht mehr Zeitung machen, wie das dann sich so entwickelt hatte. Also es gab dann auch zum Beispiel so einen Spruch, ich habe keine Zeitung zu machen, die die Leute lesen, sondern ich habe ein anzeigenfreundliches Umfeld zu schaffen. Und das war danach nicht das, was ich wollte. Ich habe dann 10 Jahre lang war ich sehr viel in Deutschland unterwegs und habe reine Werbetexte geschrieben, habe da aber auch sehr viel kennengelernt. Zwischendurch habe ich dann noch mal mit 40 Jahren meinen Sohn bekommen und das war dann nachher nicht mehr so unter einen Hut zu bringen. Und der Anfang war, als mein Junior dann reden konnte. Da hat er immer gesagt, Mama, erzähl mal von früher. Und ich musste mir zu der Zeit sowieso irgendwie was Neues ausdenken, weil wie gesagt, mit diesem ganzen Stress, das war nicht mehr zu schaffen. Und da habe ich dann gedacht, erzähl mal von früher. Wir haben da teilweise zu 4 Generationen bei unserem Garten gesessen und alle haben erzählt. Auch meine Eltern, ich. Meine Tochter, die 20 Jahre älter ist als mein Sohn. Und da kamen nun irgendwelche ganz tollen Geschichten raus. Da habe ich dann gedacht, das brauche ich eigentlich nur mitschneiden und aufschreiben. Und das waren dann meine ersten Dorfgeschichten. Aber die hat mir natürlich keiner verlegt. Das waren kleine Ringbücher. Und ja, da habe ich dann gesagt, naja, dann mache ich eben selber einen Verlag. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und daraus hat sich das dann nachher alles entwickelt.
Was Sie gerade angesprochen haben, ist in der Reihe Erzähl mal von früher Geschichten, die in keiner Chronik stehen, 6 Publikationen erschienen. Danach folgten noch einige Bücher. Welche Bücher haben Sie denn als Kind gelesen? Und gibt es noch ein Buch, was Sie heute weiterempfehlen würden?
Also mein Lieblingsbuch war das allererste. Genau das hat mich nämlich mein Enkel auch gefragt. Oma, was war denn dein Lieblingsbuch? Das war der kleine Prahlhase.
Sehr schön illustriert.
Ja, genau,
Da kann
genau.
auch ich mich noch dran
Mit der
erinnern.
Kamera und der
Ja.
Reporter und das hat mich dann immer fasziniert. Da habe ich gedacht, ach, das wäre aber auch mal was Schönes.
Mit welcher Schriftstellerin oder welchen Schriftsteller der Vergangenheit hätten Sie sich gern für Gespräche und Diskussionen getroffen?
Mit Anna Segers.
Weil?
Weil sie in der heutigen Zeit meiner Meinung nach nicht den Stellenwert eingeräumt bekommt, der ihr eigentlich zusteht. Und weil sie auch zu DDR-Zeiten nur eingeschränkt das machen konnte, was sie vielleicht gedacht hat. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich die Anna Segers Gedenkstätte, dass ich da eine persönliche Beziehung dazu habe in Adlershof.
Möchten Sie dazu was Näheres sagen oder Sie sagten ja persönlich?
Ja, meine Tochter arbeitet dort.
Aha.
Und die erzählt mir dann immer, was sie wieder an Fundstücken hat. Oder wenn sie Texte. Ich habe früher nicht Anna Segers so gemocht, weil es Pflichtliteratur war und habe aber dadurch jetzt einen ganz neuen Blick bekommen.
Jetzt frage ich Sie als Autorin und Verlegerin, schon lange wird immer mal wieder prophezeit, dass es für gedruckte Bücher immer weniger Konsumenten geben wird. Was denken Sie, wie sich der Buchmarkt in Zukunft entwickeln wird?
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Das ist ja auch beim Zeitungsmarkt, ne? Also ich denke mal, es sind sicherlich gute Alternativen, dass es E-Books gibt oder Hörbücher. Aber ich denke, das Buch wird nicht verschwinden, weil das ist ganz einfach, die Seiten umblättern und auch mal zurückblättern können, ohne auf den Monitor rumzuwischen. Also ich denke mal, das wird immer seine Berechtigung haben. Das richtige Buch wird bleiben.
Haben Sie schon Tagebuch geschrieben?
Oh ja.
Schreiben Sie noch?
Es kommt drauf an. Also es ist ganz, es ist schon öfter passiert, dass ich irgendwie eine Art Tagebuch geschrieben habe. Das ist aber eine Datei im Computer. Dass ich dann irgendwelche Dinge niedergeschrieben habe, wo ich dann gemerkt habe, oh, ist da eine Geschichte draus geworden und das übernehme ich dann.
Also ist das sozusagen ein privates Arbeitstagebuch? Oder wird dann dazu?
Naja, es sind auch teilweise sehr persönliche Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich so richtig schlechte Laune habe oder wütend bin auf jemanden, also dann ist das dann das Medium, wo ich mich dann so richtig auslassen kann. Ich möchte dann auch nicht unbedingt, dass das jemand liest.
Haben Sie einen Stoff, über den Sie schon lange nachdenken und gerne schreiben würden, aber sich noch nicht dran gewagt haben?
Ja.
Weshalb noch nicht? Und welcher Stoff?
Es geht darum, Frauen und Männer. Wie sich da diese Unterschiede auch heute noch mehr als in meiner Vergangenheit, wie sich die Unterschiede so nicht rausbilden, sondern wie die Frauen zu schaffen machen. Und ich bin der Meinung, es gibt wichtigere Sachen, um, sage ich jetzt mal, Frauenrechte in den Fokus zu nehmen, als alles zu gendern.
Welche gesellschaftlichen Probleme beschäftigen Sie persönlich und warum?
Die drohende Kriegsgefahr, das ist das, was mich nachts nicht schlafen lässt. Und meine ganz persönliche Meinung ist die, dass man aus der Vergangenheit offenbar zu wenig gelernt hat, beziehungsweise das in Vergessenheit geraten ist. Davor habe ich Angst.
Dann kommt jetzt die letzte Frage. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Anfangen. Anfangen kann ich sehr gut. Jede Geschichte hat mindestens 10 Anfänge, die ich dann wegschmeiße. Und wenn ich bestimmte Vorgaben habe, von Längen, Zeichenzahl oder so, dann muss ich sehr mit mir kämpfen. Also dann wird jeder Text erstmal doppelt so lang. Dann muss ich kürzen. Aber ich denke, anfangen ist einfacher, weil ich da immer wieder neu anfangen kann.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.